Click and Rush Episode 3. Ich bin @UliHebel auf Instagram, auf TikTok, auf Blue Sky, auf X, auf LinkedIn und wo auch immer ihr mich sonst noch finden würdet. Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Account.
Ich bin @JorimHebel, bin auf denselben Plattformen aktiv wie Uli. Ja, genau.
Wir nehmen gerade schon zum zweiten Mal auf und wir nehmen auf am Dienstagmittag, weil ich nicht ganz sauber bin in der Birne, was mir heute schon beim Vorlesen aufgefallen ist bei den Kindern. Fällt mir nicht so leicht. Ich habe nämlich einfach gerade vergessen, das Headset aufzusetzen und dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen seltsam gewesen. Das würde in einem Videoformat ein netter Gag sein, in einem Podcast wäre es bodenlos, kann ich sagen.
Ich bin jetzt überrascht, dass du das wirklich erzählst, aber... Ja,
gut, also diese Form von Dummheit, die muss auch an die Menschheit getragen werden. Aber das Gute ist, dass ich sowieso was vergessen hatte, nämlich, dass wir, und ihr werdet es vielleicht schon gesehen haben, das ist ganz soft gegangen, ein neues Logo haben. Wir arbeiten ja, das haben wir euch ja gesagt, seit dieser Saison dann zusammen mit 2, 3 Agenturen, vornehmlich mit Friends and Foxes und Monaco Studio aus München, die haben uns ein neues Logo hingebaut und wir sind auch schon gerade dabei, neue Partner zu suchen. Also vielen, vielen Dank schon mal an die Jungs, die das gemacht haben. Ich glaube, da war kein Mädel dabei, aber vielen, vielen Dank schon mal. Ich finde es nämlich echt ganz cool. Ich hoffe, ihr auch. Feedback ist ausdrücklich erwünscht, aber logischerweise nur Positives. Ansonsten könnt ihr uns gestohlen bleiben.
Ja, oder ansonsten könnt ihr auch Uli eine Sprachnachricht schicken. Er hat keinen Kopfhörer auf, dann kann er es auch nicht hören. Vielleicht ist das, vielleicht läuft es dann so.
Ja, ich habe mich schon gewundert, warum sich irgendwie alles anders anfühlt als sonst.
Seltsam. So ist das. Ganz seltsam.
So ist das. Ich habe schon gesagt, wir nehmen Dienstagmittag auf. Ist insofern sinnvoll, weil du gestern das Monday Night Game am Abend noch gemacht hast. Das muss man logischerweise abwarten an so einem ersten Spieltag, weil nach einem ersten Spieltag werden wir auf jedes Spiel minimal eingehen und mal überprüfen, ob wir schon überreagieren müssen, so wie man das ja ganz gerne tut. Und logischerweise haben wir aber auch einen Blick auf die neuesten Entwicklungen, die es eventuell gibt. Der Transfer von Visar steht wohl bevor, nicht unmittelbar, aber steht bevor. Und das würde ja dann im Zweifel nochmal was auf die Wege bringen, weil hätte Newcastle einen Stürmer, dann könnten sie sich vielleicht von Isak trennen, der würde dann zu Liverpool gehen, vielleicht würde da dann nochmal was passieren. Fortfolgende, sodass wir drauf und dran sind, die Rekorde in Sachen Ausgaben zu brechen. Die Premier League ist zurück, nachdem es ein bisschen leiser gewesen ist. Und ist wieder der mit Abstand Big Spender der Welt. Gefolgt übrigens von der Serie A, aber mehr als doppelt so viel die Premier League. Also wenn was passiert, machen wir das und es ist was passiert und da gehen wir vielleicht als allererstes drauf ein, auf die Transfers, die seit unserer letzten Aufnahme passiert sind. So richtig viele, die es jetzt ganz groß zu besprechen gilt, sind es nicht, aber klar, ein paar Sachen müssen wir vielleicht schon darüber verlieren. Sverre Nipan, Manchester City Talent ausgeliehen in die Championship an Middlesbrough. Das war vielleicht sogar so zu erwarten. Jackson Chachua ist von Hellas Verona zu den Wolverhampton Wanderers gewechselt. 12,5 Millionen Euro umgerechnet. Ich habe euch ja erzählt, ich habe mich ein bisschen unterhalten mit Christian Bernhard. Also wir haben Informationen ausgetauscht von den Engländern, die nach Italien gegangen sind und andersrum. Und da haben wir auch unter anderem über Jackson Chachua gesprochen, weil ich ihn gefragt habe. Ich habe seit neuestem Jahr so einen kleinen Softspot für Hellas Verona. Wer denn da halbwegs was kann, und der Name Chachua fiel und er hat ihn mir beschrieben als einen Spieler, der sehr schnell ist, höchst athletisch, aber technisch gesehen so gut wie nichts bringt. Also mehr oder weniger das, was die Wolves in den letzten Wintern meistens gemacht haben.
Ja, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, ich habe den Spieler noch nicht gesehen, aber ich weiß bloß, dass auf der Rechtsverteidigerposition auf jeden Fall was gemacht werden muss, das werdet ihr ja auch mitbekommen haben. Semedo ist weg. Kerner Huber war am Wochenende ja übersichtlich, sagen wir mal so. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich den Glauben an den auch verloren. Also es war jetzt nicht unbedingt schlecht oder so, aber in den letzten Jahren hat er quasi gar nicht stattgefunden und deswegen ja war es mir eigentlich klar, dass da auf dieser Position nochmal was passieren wird, ehrlich gesagt.
Ja, würde ich auch so sehen. Also mal schauen, was der bringt. Passt irgendwie tatsächlich ins Bild, ist wahrscheinlich sogar minimal zu jung und wir werden ja gleich noch über die Wolverhampton Wanderers sprechen. Die machen Sorgen, sage ich mal ganz vorsichtig, auch wenn der Gegner vielleicht mehr Freude gemacht hat als sie Sorgen. Aber das ist dann nochmal etwas für später. Liverpool hat Ben Doak verkauft, oder der heißt jetzt gar nicht mehr Ben Doak, hab ich gestern gelesen, ich habe mir noch nicht notiert, wie er jetzt richtig genannt wird. Der hat seinen zweiten Namen, nämlich, glaube ich, mit auf dem Trikot. Also nicht nur Doak, sondern Boah, finde ich natürlich jetzt nicht, das ist klar. Das ist die Vorbereitung, die wir hier für euch in diesem Podcast betreiben. Aber anyway, Bournemouth hat einen Winger, hat sogar noch einen abgegeben, das machen wir dann vielleicht gleich noch im selben Aufwasch, hat einen abgegeben, haben einen Winger, junger Mann, ein sehr elektrisierender Spieler, und Liverpool hat mehr von dem Business gemacht, das wir schon gesehen haben, erneut einen Homegrown-Spieler für nicht Weltklasse-Geld, aber gutes Geld abgegeben. Der ist ja noch nicht so lang, streng genommen, in der Academy von Liverpool, aber dafür haben sie gutes Geld bekommen für einen Spieler, der letztes Jahr auf Zweitliganiveau gut war, aber halt auch nicht mehr. Trotzdem verzeichne ich gewisse aufregende Anlagen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das bei Iraola ganz gut aussehen könnte. Also für Bournemouth mag ich's, wenngleich er sie nicht direkt aufs nächste Level hievt.
Ich bin bei Bournemouth irgendwie noch sehr gespannt, wie das am Ende dann aussieht. Ich kann mir das überhaupt noch nicht vorstellen. Die geben eigentlich alles ab, was irgendwie was konnte, und holen so Halbpotenzial, das können auch mehrere so Solankys werden. Also natürlich der dann am Schluss dann gezündet, aber am Anfang überhaupt nicht. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie das am Ende dann sich zusammenfügt, wenn ich ehrlich bin.
Ben Gannon, Doke. Da müssen wir uns jetzt dran gewöhnen. Ja. Wir zwei auch. Es war bislang sehr, sehr einfach.
Ich freue mich.
Aber ja, genau. Also insgesamt finde ich schon, dass da, ja, also das kann schon was werden. Das ist ein direkter Spieler, insofern passt er, der kann auch ein bisschen kicken, der macht Spaß, der ist sehr aufregend als Typ, der ist logischerweise in dem Alter jetzt noch nicht hyper effizient, aber wahrscheinlich hat er eine gewisse Effektivität. Das ist schon alles okay. Es gibt wohl, wenn das stimmt, eine Rückkaufklausel für Liverpool. Dann ist der Deal eigentlich aus Liverpools Sicht natürlich der Wahnsinn, muss man ehrlich sagen, weil dann ist es mehr oder weniger eine glorifizierte Leihe. Und für Bournemouth ist es eben genau das, was ich gesagt habe. Es ist ein Körper, wir reden ja auch über Zahlen inzwischen, die sie brauchen. Und ja, aber kein Level Raiser, ganz klassisch. Und dann bleiben wir doch vielleicht gleich bei Bournemouth. Die haben nämlich nochmal abgegeben, Dangu Ouattara an Brentford für umgerechnet mindestens 42,8 Millionen Euro. Rekordtransfer für Brentford, sorry. Und der Abgang eines Spielers, von dem ich eigentlich bis heute nicht genau weiß, was er überhaupt ist von der Position her. Erneut Glückwunsch an Bournemouth für das wirtschaftliche Verkaufen, weil das ist saustark. Aber der war zumindest da immer, ne? Alleine das ist ja schon mal was. Und was Brentford jetzt ganz genau will mit dem, da bin ich, also, boah, habe ich so meine Fragezeichen, muss ich gestehen.
Ja, ich auch. Also 42 Millionen Euro, bei allem Respekt, also da kann ich dann schon verstehen, dass wenn irgendjemand von außen drauf blickt und sagt, Ouattara 42 Millionen Euro, der, wenn bei Werder Bremen spielen würde, dann wäre der wahrscheinlich 15 wert. Ich verstehe es einfach nicht. Ich werde es nicht verstehen manchmal, was die Premier League da zusammenkauft. Wenn der mehr als 5 Tore schießt, dann springe ich im Kreis.
Das ist nämlich das Problem. Also ich habe mir das nochmal ganz genau angeschaut bei Ouattara, auch im Vergleich zu Mbeumo, weil ja der erste Reflex ist, okay, den wollen sie jetzt offensichtlich ersetzen. Das Problem ist nur, dass Ouattara, der hatte immer seine Momente, das stimmt schon. Und dann ist er auch richtig gut. Der kommt aber, also ich habe dann oft gelesen, naja, der hat Ballcarrying. Das ist nicht wahr. Also das ist eigentlich keiner, der den Ball mit Raumgewinn trägt, sondern der verzettelt sich ganz häufig im Dribbling. Er dribbelt viel, viel mehr als im Bemo und er dribbelt ganz oft einfach in Leute rein. Das ist schon gut, was der macht. Der bringt Energie, der macht seine Arbeit. Also das ist ein sehr fleißiger Spieler, der eigentlich auch immer da ist, wenn du ihn brauchst, der ist sich für nichts zu schade, der kann, das ist ja dann vielleicht auch ein Vorteil, der kann viele verschiedene Positionen spielen, also wir haben ihn ja auf der Außenverteidigerposition gesehen, als auch als Außenstürmer, das ist ihm alles zuzutrauen, keine Frage, nur ist das der Deal für dieses Geld, der Brentford direkt besser macht, also wo du sagst, okay, da wie du sagst, eben, also 5 Tore, aber eigentlich bräuchten sie ja jemanden für mindestens 10. Ich meine, die haben abgegeben Mbeumo, die haben abgegeben oder werden noch abgeben wahrscheinlich Vissar. Das heißt, sie verlieren innerhalb von 2 Sommern mehr als die Hälfte ihrer Premier League Tore. Und wer soll's denn machen da vorne drin? Igor Thiago in allen Ehren, aber das genügt mir noch nicht. Und dafür jetzt Dangu Ouattara als deinen Königstransfer vorzustellen, da habe ich Sorge. Nicht, dass das kein schlechter Fußballer ist. Alles okay. Der hätte bei Bournemouth fand ich den auch immer okay. Und der hat sich verbessert. Hat nicht immer die richtige Entscheidung und so weiter. Alles gut. Aber als quasi Cornerpiece deiner Offensive, da habe ich viele Fragezeichen, muss ich sagen.
Ja, vor allem ist es ja, hat er am ersten Wochenende schon sehr bescheiden ausgesehen, um nett zu bleiben. Also ich glaube, dass das ein Team ist, das wissen wir spätestens jetzt, einen Abfall erleben wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird nichts. Also damit ist mir echt schlecht. Muss ich echt sagen, damit ist mir echt schlecht.
Ja, ich auch da werden wir noch sicherlich nochmal drauf eingehen. Puh, das darf auch noch nicht alles gewesen sein, würde ich mal vorsichtig behaupten. Jetzt schaue ich mal, wie wir das Ganze clever aufbauen, damit wir dann blockweise das ein oder andere abfertigen können. Ich glaube, einen Deal, den wir noch nicht hatten, Doucouré wird nach Saudi-Arabien gehen, geschenkt, interessiert uns nicht mehr. Dominic Calvert-Lewin vielleicht noch zu Leeds United ablösefrei gewesen, vereinslos gewesen, so muss man es eigentlich richtig sagen, hat keinen Deal mehr bekommen bei Everton. Das ist ja relativ klar, warum, denn er hat ja einfach... war nie gesund. So, und jetzt hat ihn Leeds, obwohl auch angeblich gerüchteweise ja United und auch größere Clubs dran waren.
Ja, also da hat Daniel Farke ja schon ziemlich klar gesagt, dass es ihm einfach in der Offensive zu wenig war und man etwas machen müsste, und das haben sie jetzt getan. Ich glaube, das ist einfach die Idee dahinter. Im Grunde genommen kann ich das nachvollziehen, dass du einfach sagst, hey, wir brauchen Beine. Wenn der Vertrag stark leistungsbezogen ist, kann ich das total nachvollziehen. Ansonsten habe ich auch da meine Bauchschmerzen, ehrlich gesagt, aber der wird, also Leeds hat ganz ordentlich ausgesehen, ich kann das schon verstehen, warum die es machen, und ja, bin sehr gespannt, wie er sich dann einfügt. Grundsätzlich, das muss man sagen, der hätte alles, der hat die Premier League dominiert, was die Luftzweikämpfe betrifft, was die Kopfbälle betrifft, was allgemein so Bälle halten, verteilen betrifft. Der kann Tore schießen, das hat er schon bewiesen, das war er schon also mehrfach zweistellig, kann ich alles nachvollziehen, nur er muss halt fit bleiben, und das hat er nicht bewiesen, dass er das kann.
Ja, ganz genau. Wenn er gesund ist oder wenn er gesund geblieben wäre, so muss man es ja sagen, dann hätte er eh nicht mehr bei Everton gespielt, sondern ganz woanders. Ich wünsche es ihm, ich mag den Stürmer sehr, sehr gerne, ich sehe den sehr, sehr gerne. Ich habe aber gewisse Fragezeichen. Wir haben Omar Alderete zum AFC Sunderland, 11,6 Millionen. Das ist relativ wenig. Da gab es wohl Beef bei Getafe. Der Präsident hat ja La Liga ziemlich beschimpft, dass es der größte Sauhaufen sei, weil sie ihn als einen der besten, so hat er es gesagt, Verteidiger der abgelaufenen Liga-Saison deutlich unter Marktwert ziehen haben lassen. Ehemals Hertha BSC im Übrigen, falls ihr euch erinnert. Und auch Basel. Der nächste Deal bei Sunderland, ich habe ein wenig Angst, dass die Gefahr laufen, dass sie die Fehler machen der anderen Aufsteiger, dass sie ein wenig zu sehr der DNA verlieren, aber grundsätzlich ist das natürlich ein guter Fit, und sie haben auch gleich noch Nordi Mukiele geholt von Paris Saint-Germain. 12 Millionen Euro, das ist ja, wie wir wissen, ein sehr versatiler Spieler, rechter Verteidiger, rechter Innenverteidiger, ganz wie sie es haben wollen, funktioniert soweit alles, ist auch ein bisschen rumgekommen in den letzten Jahren, gehört zwar streng genommen Paris, war aber, wisst ihr, in Leverkusen, das heißt, eigentlich einer, der das Level deutlich anheben sollte. Ist das jetzt für dich schon genug, sozusagen, dass du für Sunderland positiv oder positivere siehst? Das hat ja schon mal gut ausgesehen, das muss man ja fairerweise sagen.
Genau, wollte gerade sagen, hat gut ausgesehen. Dann ist halt die Frage, inwiefern sie das wirklich dann auch halten können über die Saison weg. Ich würde es mir wünschen, aber ich bin auch da, wie du sagst, skeptisch. Es ist aber das Problem, wenn du halt einfach so viele Spieler verpflichtest, die müssen sich dann erst wieder einfinden, die müssen sich zusammenfinden. Jetzt hast du gegen West Ham gut ausgesehen. Können die das dann nächste Woche schon bestätigen? Da bin ich sehr, sehr gespannt. Das ist ja bei allen eigentlich dasselbe. Und da bin ich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt, ehrlich gesagt.
Ja, muss man wahrscheinlich auch sehen, wie schnell sich alle zueinander quasi finden. Und es ist dann, das ist ja immer so ein bisschen das Blöde. Das sind jetzt ganz viele auch internationale Transfers. Also ganz, ganz oft ist es ja so, du kannst diese vielen, vielen Transfers besser unter einen Hut bringen, wenn die halt alle schon lange da sind, in der Liga, im Land, und sich gut auskennen, dann geht das oftmals leichter. Aber die jetzt alle so schnell zusammenzufügen, das weist auf der einen Seite auf, dass sie selbst auch denken, dass sie nicht genügend individuelle Qualität haben. Das kann man sogar auch einigermaßen nachvollziehen, aber birgt natürlich große Gefahren. Das werden wir überprüfen. Es ist bei Burnley so gewesen, es war bei Nottingham Forest damals so, dass wir ein ähnliches Gefühl hatten. Es war bei Fulham, die haben es eigentlich zweimal einen Fehler gemacht, haben dann daraus gelernt, dass sie eher Dynamik mitnehmen, als jetzt so sehr auf die Einzelnen zu gehen, und die letzten Male hat es allesamt nicht geklappt. Aber to be continued, wahrscheinlich. Ich glaube, von Sunderland haben wir damit alle. Wir haben ganz kurz schon mal angesprochen, der Deal, der jetzt wirklich passiert ist, und der hat ja dann auch schon debütiert, am Montagabend für den FC Everton, ausgeliehen von Manchester City, Jack Grealish. Ich glaube, damit können wir final sagen, der Stern ist deutlich am Sinken von Jack Grealish, denn das wäre vor 2 Jahren undenkbar gewesen, Stammspieler beim Champions-League-Sieger, dass der nicht einen, also bei allem Respekt, anderen Verein findet als den FC Everton.
Ja, es waren mehrere dran, aber es waren die Vereine, mit denen ich mich jetzt beschäftigt habe, das waren irgendwie Neapel war dran, Galatasaray war dran und so weiter und so fort. Das waren jetzt nicht die Großen. Ich glaube, auf der Insel hat er einen Ruf, den hat er sich ja selbst zuzuschreiben. Alle wissen, dass er ja einfach am Ende des Tages nicht zu Hause bleiben kann, sondern dass er einfach gerne mal weggeht, dass er gerne den einen oder anderen über den Durst trinkt. Das ist mittlerweile auf der Insel, weiß das jeder. Das wissen wir hier und das ist auf der Insel noch viel, viel deutlicher geworden. Guardiola hat ihm mehrfach die Chance gegeben, es zu ändern. Er hat es nicht getan und jetzt versucht er es da nochmal. Er selbst hat gesagt, er will frei Fußball spielen, er will wieder so mit Freiheit Fußball spielen, er will in Ruhe Fußball spielen quasi. Und diesen Druck nicht mehr spüren. Das, glaube ich, kann er jetzt. David Moyes hat ihn persönlich angerufen, um ihn eben davon zu überzeugen, dass er kommen soll. Ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann, grundsätzlich. Nur auf der anderen Seite dann halt auch wieder in diesem Team, das eigentlich eh schon sehr, sehr statisch ist, dann auch noch so ein Ballloch zu haben, der den Ball einfach dann nimmt und drauf losläuft. Bin gespannt, ob das funktioniert. Kann es mir ehrlich gesagt noch nicht so vorstellen, wie das dann optisch aussieht, aber im Grunde genommen braucht er einen Verein, der ihn halt jetzt wieder aufpäppelt. Und Everton kann das schon sein mit dem neuen Stadion und so weiter und so fort. Ich hoffe wirklich, dass es funktioniert mit ihm.
Ja, wünschen würde ich ihm das auch, aber mal sehen. Wirklich irgendwie eigentlich auch schade um ihn, auch wenn ich mich ein bisschen freue drauf, den in Everton zu sehen. Und für Everton selbst muss man ja auch fairerweise sagen, wir haben ja ganz oft darüber gesprochen, dass sie nicht unbedingt die Fußballer drin haben, die Kreativen, die was möglich machen können durch die Gravitation, die er auf Spieler ausübt. Und das ist ja kein Geheimnis, dass wenn die Offensive jemals einen Plan hatte unter David Moyes, dann wird der Plan sein, dass er keinem Plan folgen muss, wenn es halbwegs sinnvoll ist. Das heißt, er muss einfach nur Gegenspieler auf sich ziehen, um irgendwo Räume aufzumachen. Und das müsste funktionieren. Mit Ndai denke ich, dass das gut passen wird. Aber ja gut, schauen wir mal, wie es wirklich aussieht. Auch da bin ich auch im Übrigen sehr gespannt. Ich meine, der ist jetzt 29, wie es dann da weitergeht für ihn dann selbst. Aber jetzt lassen wir ihn erstmal die Saison spielen und dann passt das. Ich muss noch einen Nachtrag machen. Ja, sorry.
Everton übernimmt übrigens 75% des Gehalts. Die zahlen insgesamt jetzt schon 15 Millionen Pfund, jetzt schon, was es heißt. Also das ist enorm viel Geld, das die da auf sich nehmen, einfach nur für ein Jahr Leihe. Das muss man schon auch sagen.
Das ist so, ja, das ist so. Und anders wäre der Deal auch niemals zustande gekommen, weil klar, das lässt sich City halbwegs bezahlen. Und andersrum, also da geht es ja nur um ein Outlet mehr oder weniger. So, das muss man ja so offen sagen. Es ist zwar irgendwie komisch, aber so ist es. Kleiner Nachtrag noch zu Bournemouth, einen weiteren Innenverteidiger geholt, Bafodé Diakité von Lille, 24 Jahre alt, das ist ein körperlich hochinteressanter Mann, keine Frage, auch da, das kann nicht alles gewesen sein in Sachen Innenverteidigung, da haben sie jetzt ihren Mann, der nicht mehr blutjung ist, aber immer mal wieder so in der im Dunstkreis französische Nationalmannschaft gewesen ist, Olympia-Auswahl und so, jede Junioren-Nationalmannschaft gespielt, das ist ja in der Regel schon mal was und der Nächste, der aus der Innenverteidigerschmiede von Lille kommt, wichtig, dass sie einen haben erstmal, ob das jetzt das Level von Sabani als auch dann Hausen ist, das bezweifle ich noch, aber weit weg ist er auch nicht, so wenn ich das richtig hochrechne, also es ist ein ganz ordentlicher Deal. So wie Spawn das halt macht.
Ja, bin gespannt. Auch da ist, wie gesagt, nochmal, bleibt dabei, bin gespannt.
Es endet einen der wildesten Transfers ever. Flachodimos für viel Geld zu Newcastle United gekommen, nie gespielt, Nummer 3 gewesen, teilweise gab es sogar Gerüchte Nummer 4, wechselt jetzt leihweise zu Sevilla, nichts, was uns jetzt irgendwie großartig interessieren sollte. Es gibt einen weiteren Deutschen in der Premier League und das ist auch schon ein Nationalspieler, Borderline-Nationalspieler, 35 Millionen Euro hat sich Newcastle United die Dienste kosten lassen von Malik Thiaw. das ist jetzt kein Geheimnis, an dem waren sie wohl schon lange, lange dran, hätten das gerne auch schon früher gemacht, PSA hat es halt dann verhindert, aber jetzt ist Zhao in der Defensive bei Newcastle, da haben wir ja auch in der Saisonvorschau schon drüber gesprochen, die haben Fabian Schär, die haben Botman, der viele Verletzungssorgen hatte, die haben Lascelles, also sie sind auch ein bisschen alt, das heißt, sie mussten jünger werden und haben da jetzt jemanden, der rein körperlich wunderbar reinpasst in die Truppe. Groß gewachsen, vielleicht kennt ihr ihn, macht so gut wie keine Fehler, das ist eigentlich das, was ich am liebsten an ihm mag, guter Zweikämpfer, gut in der Luft, der ist einigermaßen okay im Einleiten von Angriffen, was auch nicht unwichtig ist, da haben wir ja mit Fabian Schär im Podcast vor allen Dingen drüber gesprochen, also ein Deal, den ich auch für das Geld eigentlich sehr, sehr gerne mag, muss ich sagen, das ist für mich fast gar kein Risiko, dass sie da gehen.
Ja, finde ich auch, guter Transfer, auf dem Niveau. Absolut ordentlich, also gibt es nichts zu kritisieren.
Und zeigt jetzt auch, Newcastle ist bereit, also auch die brauchen ja einfach nur Leute, das ist ja schon mal ganz wichtig und genau, müssen dann natürlich auch eine gewisse Klasse dazu addieren. Ich verstehe auf der Position, das haben wir immer gesagt, verstehe ich vollkommen, dass sie es tun, das passt. Also weiteren Deal, den sie gemacht haben, ist Jacob Ramsey von Aston Villa für umgerechnet 45 Millionen Euro. Ramsey ist für mich ein bisschen ein schwieriger Typ, weil der macht alles und nichts. Also der hat eigentlich gar keine Fehlerchen in seinem Spiel, aber er kann auch nichts richtig gut. Fällt nie auf, aber vielleicht fällt er dadurch sogar ganz häufig auf. Kurzum, passt irgendwie gut rein in diese vielen, vielen Mittelfeldspieler, die auch ein bisschen athletisch daherkommen, die sich Newcastle über die ganze Zeit über angesammelt haben. Vielleicht, wobei, wenn ich das so sage, dann zweifle ich auch schon wieder dran, vielleicht ein wenig overpriced, aber irgendwie auch nicht. Also eigentlich passt das auch. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn wir über den nie sprechen, weil einfach alles weiterhin gut läuft.
Also ich kann mit dem gar nichts anfangen, wenn ich ehrlich bin. Das, wie du sagst, das ist für mich keiner, der irgendwie abfällt. Das ist aber keiner, der hilft und dafür zahle ich nicht so viel Geld. Ist meine Meinung. Ich weiß nicht, das ist einfach kein Spieler, der mich irgendwie groß heiß macht. Es gab, glaube ich, eine Saison vor 3 Jahren, glaube ich. Da dachte ich irgendwie, okay, jetzt kommt er. Das ist jetzt sein Breakout hier. Und danach war es more of the same und nicht mehr, sondern eher weniger. Also ist nicht mein Typ. Also für den würde ich, wenn du den ablösefrei bekommst, fügst du den hinzu und freust dich, dass du den ablösefrei bekommen hast. Aber ansonsten würde ich für den jetzt irgendwie nicht so viel Geld ausgeben. Auf gar keinen Fall. Vor allem nicht, wenn du eh schon, was Sustainability Rule betrifft, leicht gebeutelt bist, wäre ich einfach sehr, sehr vorsichtig. Also ist ein Deal, den ich nicht verstehe.
Ich glaube, das ist halt einer für Masse, weil da haben sie ja abgeben müssen auf der Position. Die haben ja auch Longstaff abgegeben und dann hat man halt den irgendwie. Das ist so ein Typ, der macht die meisten Dinge abseits des Balles. Ganz okay, also der stopft halt Löcher, der ist gut für die Balance, solche Sachen, die halt überhaupt nicht, es sind gar nicht sexy, muss man ehrlich sagen. Ich habe mir irgendwann letztes Jahr bei einem Spiel auch mal gedacht, Mensch, ich habe eigentlich, glaube ich, noch nie auch nur 2 Sätze über Jacob Ramsey in einem Fußballspiel verloren und habe dann mal versucht, darauf zu achten, liegt es daran, dass er mir nicht gefällt, aber er ist eigentlich schon nicht so schlecht und hatte ja auch so seine Probleme mit Verletzungen 23, 24. Das wäre halt der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, na, also für 15 Millionen weniger, ja, aber das ist schon ein gewisses Risiko, auch wenn er in der letzten Saison viel gespielt hat. Das muss man fairerweise dazu sagen. Und bei Villa ist das, auch da ist die Antwort PSA. Die haben große Probleme, die müssen was tun und haben jetzt einen, auch da, Homegrown Player für gutes Geld verkauft. Das heißt, das ist irgendwie Win-Win, wenngleich ein wenig overpriced, aber das ist halt England.
Ja, also wie gesagt, wollte ich gerade sagen, auch da wieder, wenn er bei Werder Bremen spielt, dann ist der 15 wert. Das ist einfach, du kannst auch, und das ist ja das große Problem, das ich mal habe mit den englischen Teams manchmal, nimm nicht Jacob Ramsey, sondern nimm die italienische Variante und zahl einfach 20 weniger. Ich verstehe es einfach nicht.
Ja, das ist so. Das ist die England-Tax, die man bezahlt. So, dann haben wir noch einen Deal, bevor wir dann in Blockabfertigung nochmal zu Nottingham Forest kommen. Giovanni Leoni von Parma Calcio für 31 Millionen zum FC Liverpool gewechselt. Ein junger Mann, 18 Jahre, Innenverteidiger. Das ist, also wie immer, italienische Innenverteidiger kannst du einfach kaufen. Ist alles gut, das wird in Ordnung. Das mag ein Klischee sein, aber das ist halt richtig. Der ist echt groß. Und der ist, der ist unglaublich für die Größe, wie er sich bewegt. Das ist das eigentlich Erstaunliche. Der Rest ist mir erstmal relativ wurscht, aber das muss was werden, weil der einfach so daherkommt und so aussieht, wie er aussieht. Super jung, gewisses Risiko, dass er den Schritt macht, aus meiner Sicht, aber super elegant, wie der sich bewegt und hat so ein, das mag ich am Verteidiger am allerliebsten, so was Reaktives in sich, also geht gar nicht als Aggressor ran an das Ganze, sondern wartet ab und geht nicht runter, wenn er nicht runtergehen muss und deswegen ist es ein spezielles Talent aus meiner Sicht und auch daran sieht man, Liverpool denkt in allen Layern, ziemlich clever, der wird nicht konkurrenzfähig als Konaté-Herausforderer da sein, zumindest behaupte ich das, vielleicht wird es auch schon so, aber dem gibt man immer mal wieder Minuten im EFL Cup und so und dann haben sie wahrscheinlich jemanden geschossen, für den man in 3 Jahren das Dreifache zahlen muss. Daher, fair enough aus meiner Sicht, das hätte ich auch probiert. Guter Mann, der Kollege. So, dann haben wir einen schimpfenden Nuno Espirito Santo erlebt, kurz vor dem Spiel, der gesagt hat, wir haben die Chance verloren, liegen gelassen, auf dem Momentum der letzten Saison aufzubauen. Wir sind bei weitem noch nicht da, wo wir hätten sein müssen zum Zeitpunkt. Und er meinte damit auch, dass sie nicht transferiert haben. Das haben sie jetzt aber getan, schon teilweise vor dem Spiel. Omari Hutchinson, 43 Millionen von Ipswich Town. Auch da leicht overpriced aus meiner Sicht, aber guter Mann. James McAtee von Manchester City, der also nicht in die Bundesliga geht, sondern für 25,5 Millionen. Sehr guter Preis zu Nottingham Forest. Und sie haben gerade fix gemacht, Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes, der im Sturm als Chris Wood Herausforderer, wobei wer kann schon ernsthaft Chris Wood herausfordern, ins Rennen gehen wird. Jetzt sieht das schon freundlicher aus, würde ich sagen, bei Nottingham Forest.
Ja, ist ein anderes Level, muss man klar sagen. Es ist jetzt schon irgendwie gehoben und es sind so Deals, so morgen gibt's White Deals. Du holst einfach so Typen aus England. Also ich habe von Hutchinson jetzt immer mal wieder kleinere Anzeichen gesehen, was er könnte. Deswegen ich will, muss und will von ihm noch mehr sehen. Aber ich kann verstehen, warum man ihn gut findet. Aber es sind natürlich auch da wieder Beträge, die sind schon irre. Nur ja, hoffe, dass es funktioniert. Aber insgesamt McAtee, auch das ist insgesamt schon mehr als nur ordentlich und du hast jetzt auch wirklich breit im Kader. Das, glaube ich, ist genau das, was du brauchtest.
Ja, genau. Ich glaube, geht darum, Elanga haben sie immer noch nicht richtig ersetzt, ein neuer Star, alles gut, aber ich würde tippen trotzdem, dass man jetzt schon gemerkt hat und so wie er gespielt hat im ersten Spiel, muss man vielleicht sich auch schon mittelfristig was für morgen Gibbs White überlegen, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass der bei Nottingham bleibt, bei allem Respekt. Und McAtee ist so ein Glue Guy, den hätte ich immer gerne im Team, der irgendwie alles richtig gut macht. Nie Fehler, der taucht nie nicht auf, torgefährlich und so. Richtig gut, der Deal passt auch perfekt rein, finde ich, zu Nottingham in seiner Art und Weise. Und bei Kalimuendo, das Gütesiegel ist, dass sich Frankfurt mit dem beschäftigt hat. Das bedeutet was bei Stürmern, wie wir wissen inzwischen. War mal ein Riesentalent, war auch schon bei Paris Saint-Germain. Der hatte immer mal Phasen in seinem Leben, wo er nicht so gut getroffen hat und dann hat es plötzlich wieder überragend funktioniert. Da habe ich meine Sorge, aber ist natürlich ein andersartiger Stürmer, der zu Wood dazu auch passt und daher irgendwie auch okay, dass man es versucht. Also ich habe da weniger Fragen bei denen. Sie haben jetzt in Igor Jesus eine Stürmerart, nochmal eine neue Brecher, der sowas wie der Herausforderer von Wood ist, bei dem man nicht davon ausgehen kann, dass er einfach so weitermacht, auch wenn er genauso weitergemacht hat. Und ja, dann haben sie jetzt Kalimuendo mit dazu. Ergänzung, würde ich mal sagen. Vielleicht sogar mit der Qualität, dass er irgendwann mal was ganz anderes anbietet. Ich glaube, das war's in Sachen Transfers. Sonst haben wir nichts mehr offen gehabt. Wir haben David Nunes, glaube ich, schon drin gehabt. Ja, genau. Ich glaube, das müsste es gewesen sein. Zumindest. Das heißt, wir können, und das müssen wir auch tun, langsam aber sicher schon vorausblicken auf den ersten Spieltag, respektive rückblicken. Aber bevor wir das machen, wie immer an der Stelle einen Shoutout an die Firma, die das Ganze hier für euch präsentiert, an manscaped.com nämlich. Und wir haben jetzt schon über ein paar Monate erzählt und das ist sehr schön, dass wir das tun dürfen, dass sich Manscaped zu uns committed hat, was die machen, wie sie es machen und wie wir das Ganze nutzen. Und haben auch an der Stelle immer wieder gesagt, und das kann ich nur wiederholen, wenn ihr nicht genau wisst, was soll ich denn damit? Aber jetzt habt ihr mich so lange vollgelabert mit dem Zeug und ich würde gerne helfen, und dann bekomme ich 15% und Free Shipping und 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Irgendwas wird es schon für mich geben, aber was brauche ich denn eigentlich? Dann würde ich vorschlagen, ihr geht einfach ins Rennen mit dem Lawnmower für Körperhaare oder wenn ihr sagt, nee, Körperhaare habe ich gar nicht, ich bin auch erst 12, aber der Bart wächst schon im Gesicht, dann würde ich euch den Beard Hedger nahelegen. Die gibt's im Übrigen auch kombiniert, da könnt ihr immer auf manscaped.com mal schauen, da gibt's die sogenannten Deals und Kits und da gibt's das Ganze dann zusammen geschmissen und das schon reduziert und dann bekommen da nochmal unsere 15% obendrauf. Also ich glaube, es gibt eigentlich gar keine Ausreden, das Ganze nicht mal auszuprobieren. Würde ich mal so behaupten. Und was ich gerade gesehen habe, und da muss ich jetzt selber mich mal drum kümmern, dass ich das bekomme, die haben gerade drin so eine Special Edition mit einem Lawnmower 5.0 Ultra und der Boxershort 2.0, die, wie ihr wisst, die beste ist, die es gibt. Und die hat so lila Tarnfarben. Und der Lawnmower passt auch in der Farbe so leicht dazu. Der leuchtet dann so violett. Special Edition, das finde ich gut, muss ich sagen. Muss ich mich mal drum kümmern.
Mach das mal. Da bin ich gespannt, wie das aussieht. Ich will es nicht sehen.
Ja doch, das ist gut so.
Ja, absolut. So. Da bin ich sehr gespannt.
Das ist sehr, sehr gut. Also nochmal, wenn ihr das macht, dann bekommen wir kein Geld von Manscaped. In dem Sinne 1:1 rübergeschossen, sondern die sponsern diesen Podcast hier. Das wiederum führt dazu, dass wir ein paar mehr Freiheiten haben und ihr bekommt was für euer Geld und sogar noch einen Rabatt. Helft uns damit und von all dem, was wir wissen, seid ihr zufrieden damit. Denn wenn ihr es nicht wärt, dann hättet ihr die Sachen zurückgeschickt oder gar nicht erst bestellt und dann hätte Manscaped uns was gehustet und hätte niemals mehr weiter gesponsert. Behaupte ich jetzt einfach mal. Vielleicht finden sie uns einfach aber auch nur gut. Beides möglich. So, dann unser hoffentlich beliebtes Spiel. Ein Spiel, ein Satz oder ein Spiel, ein Absatz. Wahrscheinlich cleverer. Ist aber sinnvoll wahrscheinlich am ersten Spieltag ein paar Ergebnisse durchzugehen. Es ist für uns immer, muss ich auch vorneweg sagen, nicht ganz leicht. Gerade am ersten Spieltag. Ich möchte immer gern so viel wie möglich sehen, um so viel wie möglich sagen zu können. Aber wir müssen parallel auch noch arbeiten. Und man möchte es kaum glauben. Der eine oder andere von uns hat auch ein Privatleben. Das heißt, das ist manchmal auch nicht immer ganz so leicht. Manchmal ist es auch zeitlich nicht möglich, eben während wir in der Heimfahrt sind oder Hinfahrt sind, irgendwas zu sehen. Aber gut, wir haben ein paar Dinge gesehen und können mal unsere Sachen so dazu loswerden. Den Auftakt haben gemacht die Meister des FC Liverpool und die Zerrupften des AFC Bournemouth. Ein 4:2 hat es am Freitagabend gegeben und ein vergessener Mann hat sein erstes Premier League Tor gemacht und das ist der Beweis. Ganz so planlos bin ich vielleicht manchmal auch nicht. Ich glaube immer noch daran, dass das was werden könnte von der Qualität her bei Chiesa. Es ist die Frage, ob sie alle dasselbe wollen. Aber ich freue mich sehr für Federico Chiesa, der hat das Ganze auf den Weg gebracht und dann hat Liverpool am Ende 4:2 gewonnen.
Ja, ich habe das Spiel ein bisschen angesehen, hatte ja selber Pokal, aber hatte danach dann schon noch Lust, mir das irgendwie anzusehen. Muss sagen, dass ich gerade am Anfang oder gerade so in der Anfangsphase mir gedacht habe, okay, das kann richtig was werden bei Liverpool. Man hat gesehen, was Wirtz kann. Ekitike ist ein unfassbarer Spieler. Ich glaube, das wird der beste Stürmer der Neuzugänge in der Premier League werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ja, das hat wirklich herausragend ausgesehen. Dann gab es eine Phase, in der sie sich das haben fast wieder nehmen lassen. Dann sind sie nochmal gekommen. Aber allein schon was, wie Ekitike sich bewegt, wie beweglich der ist, wie der die Bälle ablegt, wie der Bälle einfach prallen lässt, wie der mitspielt mit der Hacke und so weiter und so fort. Das ist wirklich herausragend und der kann sicherlich noch ein paar Dinge manchmal ein paar Dinge arbeiten, wenn der jetzt auch noch richtig guter Kopfballspieler wird und so weiter und so fort, also den Körper noch besser einsetzt, den er hat, dann wird das bodenlos, aber soweit ist es richtig, richtig gut, was die gespielt haben und ich kann verstehen, in welche Richtung es geht, natürlich auch da wieder. Die Defensive könnte man verbessern. Das hat dann schon, die Gegentore sind dann schon auch billig hergegeben worden. Aber das ist, glaube ich, jetzt nur der Start und das wird sich schon noch ändern.
Ja, glaube ich auch. Ein bisschen ist das eingetreten, von dem wir auch schon gesprochen haben, als Schwächen. Wir mussten ja irgendwelche rausfinden. Die sind im Umschalten, da ist natürlich auch Bournemouth sehr stark, sind sie zu kriegen. Das ist mir immer noch ein bisschen zu wenig kontrolliert in Teilen, zu ich sage jetzt mal, wild nach vorne, zu vertikal ist wahrscheinlich das richtige Wort. Und dann haben einzelne Spieler sehr viel zu tun und da sind sie zu kriegen. Das ist potenziell die Schwäche. Wenn sie natürlich diese Firepower an den Tag legen, die sie jetzt gerade an den Tag legen, dann ist es egal, weil sie haben, du hast ja schon gesagt, in Ekitike jemand, da bin ich total erstaunt, also der braucht ja gar keine Anlaufzeit. Im Vergleich hat Florian Wirtz wahrscheinlich schon etwas mehr gebraucht, aber alleine das potenzielle Zusammenspiel der beiden, das hat schon mal im Community Shield gut ausgesehen, auch da jetzt nicht schlecht, würde ich sagen. Und dass du dann noch Mohamed Salah logischerweise hast, der dann ja das 4-2 noch macht, der noch gar nicht so richtig in dieser neuen Raumaufteilung klarkommt, das lässt mich positiv in die Zukunft blicken. Und ein bisschen Sorge habe ich bei Bournemouth wieder, weil Semenyo doppelt getroffen hat. Und das wird bedeuten, dass da vielleicht kurzfristig doch nochmal jemand auf Ideen kommt. Und wenn die nächsten Spieler verlieren, oh, oh, oh. Und irgendwie weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht sogar noch passiert. Ansonsten könnte es sein, dass Semenyo euer Darling sein könnte für die Fantasy Premier League. Hätte ich mal vorher sagen sollen, aber das wird derjenige sein, der wird noch mehr ballern aus allen Rohren, als er es sowieso schon getan hat. Und hat er auch schon zweimal getroffen. Das ist jetzt zum Beispiel das nächste Spiel, Samstag 13:30, Anschlusszeit deutscher Zeit. Das Spiel, von dem ich am wenigsten gesehen habe. Das, was ich gesehen habe, war gar nichts. Wir sprechen von Aston Villa gegen Newcastle United. Keine Tore. Das hat auch schon mal zum Auftakt ein bisschen anders ausgesehen. Erinnere mich noch, da ist damals Newcastle mit 5 unter Tonalis ersten Spiel drüber hinweg ist. Gab eine rote Karte zwischendrin von Nasri Khonsa. Das tut natürlich weh. Zweite Hälfte minimal besser, wenn ich das alles richtig gesehen habe, von Aston Villa, die aber insgesamt einen sehr, sehr müden Eindruck hinterlassen haben. Ist oft so bei solchen Teams, dass die sich gegenseitig dann körperlich ein bisschen so sehr auf den Zeiger gehen, dass gar nichts passiert. I don't know. Was soll ich dazu sagen?
Ja, kann ich auch nicht recht viel dazu sagen. Da war ich auf dem Weg in die Arbeit, das habe ich gar nichts gesehen, ehrlich gesagt.
Ich war schon da, aber habe es eben auch nur auf einem Bildschirm gesehen und hatte ja dann parallel, bin ich auch übrigens sehr gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ihr es gesehen habt, unseren Goal Rush auf den Weg zu bringen. Diese haben wir ganz kurz erklärt in der vergangenen Folge. Eine Art Konferenzschaltung, also ein Hauptspiel, bei dem wir zu 98, 97, 95%, keine Ahnung, bleiben und dann aber in die anderen beiden Spiele schauen. Und da war unter anderem mit drin Brighton gegen den FC Fulham, zwei der, ja, ich glaube schon besseren Teams der vergangenen Saison, die beide mal unterschiedlich heftig, aber mit Europa geflirtet haben, beide aber aus Konstanzgründen das Ganze nicht gepackt haben und irgendwie ist genau das in diesem Spiel vorgekommen. Brighton hat geführt durch einen Elfmeter, der war auch in Ordnung aus meiner Sicht, von Matt O'Reilly genommen, 1-0 und dann 90+7 Rodrigo Muniz, der nicht glücklich war, dass er nicht von Beginn an gespielt hat. Ich glaube, das hat man deutlich sehen können. Und versehentlich einfach mal schnell im falschen Eck des Stadions gefeiert hat. Aber da haben wir auch mal gesehen, was der Goal Rush kann. Wenn die anderen Spiele nämlich schon zu sind, dann fällt da noch das Tor. Auch nichts, das hat inzwischen Methode bei Brighton, dass die spät Gegentore kassieren. Ansonsten war es ein Spiel, von dem ich ebenfalls nicht allzu viel mitbekommen habe. King bei Fulham, das ist, glaube ich, schon mal ganz erwähnenswert, hat gespielt. Ich glaube, dass wir uns von dem ein bisschen was erwarten dürfen in der kommenden Saison. Ansonsten haben sie ja immer noch keine Neuzugänge, warum auch immer. Ist aber wahrscheinlich ein Ergebnis, mit dem er jetzt ungefähr so gerechnet hat. Also wie es dann zustande kam, vielleicht nicht, aber das ist in Ordnung. In 1-1. Gut, keine weiteren Dinge dazu. Der FC Sunderland ist im Moment Tabellenzweiter in der Premier League und Grund dafür ist ein 3-0-Sieg gegen West Ham United. Zwei Flanken sind es gewesen und dann passiert noch natürlich was passieren muss. West Ham wirft zum Schluss nochmal alles nach vorne, fangen sich einen Konter, Isidore dann 3-0. Die haben schon mit ein paar Neuzugängen gespielt. Xhaka in der Startformation logischerweise, Ranildo, der mir sehr gut gefallen hat. Adingra, der auch schon mal gezeigt hat, was er im Idealfall machen kann zum Beispiel. Und auf der anderen Seite klingt es jetzt so, als hätte West Ham ein bodenloses Spiel abgeliefert und ich will jetzt auch nicht sagen, dass es gut war, aber sie hatten schon im ersten Durchgang die klar besseren Möglichkeiten. Vieles hängt an Jarrod Bowen, wie immer bei denen. Das war aber okay, also es war nicht total bescheiden, drei Gegentore zu kassieren beim ganz klaren Auftrag unter Graham Potter defensiv stärker zu werden und dann die höchste Niederlage gegen einen neu zusammengewürfelten Aufsteiger, der, da sind sich ja alle einig, individuell nicht mithalten kann, zu kassieren. tut aber natürlich schon sehr weh und lässt darauf schließen, dass West Ham auch keine schöne Saison erneut haben wird, vermutlich.
Ja, aber das haben wir ja eigentlich mehr oder minder vorausgesagt. Also ich verstehe es nach wie vor nicht. Also wie gesagt, ich sehe da keine Entwicklung, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das irgendwas geben wird. Ich bin sehr, sehr enttäuscht von dem, was die da momentan machen. Hätte wirklich gedacht, dass Potter mehr freisetzen kann. Kann er offensichtlich nicht. Und die Transfers haben auch nicht gezündet und Spieler sogar noch verloren. Also da kann einem echt Angst werden, wenn man sich überlegt, wo die letzte Saison waren. Und wo sie jetzt schon wieder anfangen, da habe ich echt Angst. Also 0-3 verlieren ist schon bitter. 0-3 gegen Sunderland verlieren ist doppelt bitter.
Ja, das sind erstmal, also ich glaube jetzt nicht, dass wir bei Sunderland, aber das ist ja das Schöne, wir haben ja immer gesagt, und ich habe das glaube ich auch rausgeschrieben, wenn du an den ersten Spieltagen weniger als 7 Punkte holst, ist die Wahrscheinlichkeit der letzten 10 Premier League Saisons, dass du drin bleibst, bei 8%. Also du musst wenigstens ordentlich starten, um schon mal einen gewissen Puffer zu haben, weil du ja sowieso des Öfteren noch gerupft wirst dann im Dezember und Januar, wenn halt ganz klassisch die Dinge knallen für die kleineren, für die nicht ganz so gut ausgestatteten Teams, was den Kader betrifft. Und daher sind es jetzt erstmal super 3 wichtige Punkte und vielleicht sogar kann man sowas wie eine Dynamik schon starten und dass es am Wochenende weitergeht. Wenn sie das nämlich dann nicht verlieren, dann kann plötzlich ein Geist entstehen in der Truppe und das ist das Material, aus dem dann potenziell ein Klassenerhalt geschaffen ist. Also wahrscheinlich gar nicht zu vernachlässigen, dass der Start richtig gut sein muss. Und dass du ein erstes Mal siehst, guck mal, wir können 50-50 Spiele, die ja eigentlich niemals 50-50 Spiele sein dürfen, aber wir können sie gewinnen.
Ja.
Also sehr, sehr positiv, logischerweise. Dafür schaltet ihr ein für diese tiefgründigen, tönigen Analysen. Sehr, sehr wichtig für Sunderland, sehr, sehr positiv. Dann haben wir erlebt einen weiteren Aufsteiger, der das mitunter okay gemacht hat im FC Burnley, aber im Tottenham Hotspur Stadium bei Thomas Franks neuem Team nichts machen konnte. Tottenham hat jeweils gut begonnen, hat dann aber auch wieder abreißen lassen, haben kein Gegentor kassiert, das ist ein, glaube ich, wesentlicher Unterschied zur vergangenen Saison, da wäre nämlich genau das passiert. Richarlison hat einen Spieler und das zweite Tor war der Wahnsinn, sehenswert getroffen und aber auch gezeigt, dass er immer noch was beizutragen hat. Es gibt leider öfter mal so Saisonstarts bei ihm, wo ich denke, ja, guck mal, jetzt funktioniert's, weil er hat ja eigentlich alles. Und dann reißt es doch wieder irgendwie ein bisschen ab. Aber wahrscheinlich ist es er derjenige, der am glücklichsten darüber ist, dass Ange Postecoglou nicht mehr da ist. Brandon Johnson hat das dritte Tor noch gemacht. Also bei Burnley offensiv war es absolut gar nichts. Ein stärkerer Gegner hätte den Spurs mindestens einen eingeschenkt, behaupte ich. Bei Burnley habe ich echt Sorge, dass das Problem ist, die sind so defensiv orientiert, dass die in ihrem Umschalten das Problem haben, dass sie kaum, also selbst wenn jemand mal 30, 40 Meter Raumgewinn erzielt durch ein Dribbling oder so, dann sind sie immer noch so weit weg, zahlenmäßig vom Tor des Gegners, dass ich mir schwer vorstellen kann, wie das irgendwas zustande bekommt. Also ich sehe es nicht. Es tut mir total leid, aber Burnley hat für mich anlagentechnisch das größte Problem, weil wenn du auf zu Null spielst und aber 3 gegen Tottenham kassierst, die jetzt ein paar ordentliche Szenen dabei hatten, einen guten Kudos dabei hatten, alles cool, aber halt nicht, die haben jetzt nicht kurz und klein gespielt. Und wenn du gegen die schon 3 Gegentore kassierst, dann weiß ich nicht, was dir blühen soll gegen Liverpool, gegen, wenn Manchester City so spielen sollte wie gegen die Wolves, dann weiß ich es nicht. Dann glaube ich, gibt es große Probleme für Burnley. Also nichts dabei, was mich irgendwie auch nur im Entferntesten daran denken lässt, dass sie Richtung Klassenerhalt gehen.
Das ist doch ein gutes Zeichen. Da können wir uns doch alle freuen.
Bei Tottenham können wir euch noch sagen, die werden wohl noch was tun, wollen 1 bis 2 Mal noch in der Offensive agieren. Der Name Eberechi Esse taucht öfter jetzt wieder auf. Wir haben euch in der Saisonvorschau gesagt, dass Camp Esse eigentlich verlauten hat lassen, der geht nirgendwo hin. Er stand im Kader bei Crystal Palace, auch wenn es ein paar Stunden vorher per Breaking News rauskam, dass er es nicht tun würde bei Chelsea. Ist wohl nicht komplett zugeknöpft einem Wechsel zu Tottenham gegenüber. Das würden wir im Zweifel beobachten. Und ansonsten ist aber Tottenham wohl glücklich mit einem Kader, den Thomas Frank da jetzt hat. Ich mag weiterhin sehr gerne, wie der kommuniziert. Gefällt mir richtig gut. Und ja, das war jetzt ein positiver Auftakt für Tottenham, nicht mehr und nicht weniger. Also ergebnistechnisch. Aber auch noch ein paar, und das wird Thomas Frank nicht ärgern. Ein paar Dinge, wo er den berühmten Finger in der Wunde ein wenig drehen kann.
Ja, also ich hab's nur aus der Ferne gesehen, das Tor ist natürlich brutal. Ich habe sie am nächsten Wochenende bin da schon gespannt, wie es aussieht, aber wie gesagt nochmal, ich finde den Kader gut und glaube, dass man daraus was machen kann. Also weit mehr als Postecoglou machen konnte.
Ja, oder vielleicht das, was er schon mal gemacht hat im ersten Jahr. Das vergisst man immer, aber ja. Gut, müssen alle gesund bleiben und so. Ihr wisst ja. Die Wolverhampton Wanderers, also das war ja ein Team, wo wir potenziell gesagt haben, vielleicht, wenn die Dinge ganz schlecht laufen, machen wir uns Sorgen. Und die Dinge liefen furchtbar gegen Manchester City und die haben mit 4-0 im Molineux gewonnen. Das war dein Spiel, das du kommentiert hast. Ich habe ein wenig davon gesehen, aber sehr wenig. Habe aber schon mal grundsätzlich festgestellt, wenn man das Pressing des Gegners so überlädt, dann das ist, also ehrlicherweise habe ich mich im Nachhinein gefragt, ob wir in der Saisonvorschau, weil es so gegeben ist, ne, City ist ja irgendwie immer im Dunstkreis dabei, ob wir vielleicht zu wenig gehighlightet haben, dass Man City als drittes Team im Meisterschaftsrennen ist. Mitten im Abstand, das würde ich schon auch weiterhin noch so bestätigen wollen, zu den ersten beiden, die ich da drin habe. Aber wenn alles ideal läuft, und es sah sehr ideal aus, muss man fairerweise sagen, gegen einen Gegner, der überfordert war, vielleicht haben wir ihn mini ungerecht getan. Vielleicht.
Also ich würde sogar leicht angleichen, ehrlich gesagt. Ich sehe, dass die, also wenn ich den ersten Spieltag sehe, sind die von Arsenal nicht weit entfernt. Ganz im Gegenteil, wahrscheinlich sogar
die
besser.
Die sind deutlich besser.
Ja, also das ist, deswegen würde ich da sogar angleichen, ehrlich gesagt. Die waren, am Anfang habe ich verstanden, was die Wolves machen. Stehen tief, versuchen dann auszulösen. Es hat 2, 3, 4, 5 Mal gut ausgesehen. Es war abseits jeweils. Aber ich habe verstanden, was die Idee war. Hat nicht funktioniert, weil sie im Abseits standen, was nicht funktioniert hat. Und was dann Tijani Reinders macht, ist another world. Also das ist wirklich herausragend gewesen. Habe selten ein Debüt gesehen. Der hat einmal diese typische Premier League Aktion, sage ich immer wieder, wenn halt irgendein Mittelfeldspieler sich vor dem eigenen Strafraum aufdreht, weil er glaubt, ich habe Zeit, weil in der Serie A hatte ich's. Das hast du in der Premier League nicht. Das hat er aber innerhalb von 10 Sekunden kapiert. Ah, okay, hier geht das nicht. Und hat's dann einfach sein gelassen. Und ab dann lief das. Es war eine Mini Aktion. Da ist auch nichts passiert daraus. Ich glaube, er ist sogar gefoult worden. Hat er echt Glück gehabt. Aber ansonsten danach wusste der sofort, okay, so geht's hier. Und ab dann war der bahnbrechend und war herausragend und deswegen Hut ab, mega Verpflichtung, hat super Spaß gemacht, habe selten ein so schönes Debüt gesehen wie von ihm und also das war wirklich klasse, was City dann gespielt hat, muss man echt sagen. Du hast dann plötzlich auch Haaland ins Laufen bekommen durch ihn, weil Reinders hat einfach sehr, sehr viel geöffnet hat. Also es war ein insgesamt dann sehr, sehr gutes Spiel und eigentlich absolut genau das, was City gebraucht hat zum richtigen Zeitpunkt.
Sag ich doch. Glaubt es mir halt mal, wenn ich Tijani reinlasse. Das ist jetzt auch, muss ja kein Genie sein, aber der hat das Potenzial, wir haben damals immer gesagt, den João Palhinha Award als bester Neuzugang zu bekommen. Da hat er aber sowas von das Potenzial. Und ehrlich gesagt, an ihm wird vieles hängen, ob City sehr gut ist oder vielleicht sogar mehr, weil der Typ in seiner Art und Weise ja quasi Kevin De Bruyne ersetzt und vielleicht sogar in der einen Sache nicht so stark ist wie De Bruyne, was so sämtliches Ballstriking betrifft, aber dafür vielleicht sogar minimal kompletter als, weil er halt noch stärker im Dribbling ist, glaube ich, oder so generell Ballverarbeitung in der Enge und sowas, vielleicht sogar noch einen Ticken stärker und vielleicht ist das sogar in einer Person alles vereint, was Kevin De Bruyne und David Silva und Bernardo Silva und ihr könnt euch jetzt noch irgendeinen anderen Mittelfeldspieler denken, gebracht haben. Und da war noch nicht mal dabei, und das ist ja auch nochmal eine Notiz wert, da war noch nicht mal Rodri dabei bei City und es war von Anfang an auch nicht dabei, das finde ich auch sehr erstaunlich.
Dein Lieblingssong fühlst du. Dein Lieblingspodcast fühlst du gerade besonders. Jetzt stell dir vor, du hast einen Stromanbieter, bei dem du sagen kannst, fühle ich einfach. Denn wie einfach macht dir dein Leben rund ums Thema Strom einfacher. Mit unserem Wechselservice kannst du dich bei deinem Wechsel zu uns entspannt zurücklehnen. Alles rund um deinen Vertrag checkst du einfach in der App. Und wenn sich in deinem Leben was ändert, kannst du ganz einfach monatlich kündigen. Fühlst du das? Dann wechsel jetzt auf www.e-wie-einfach.de.
Omar Marmoush nicht mit dabei. Ryan Cherki kam, hat sofort getroffen und gezeigt, dass er uns öfter mal unterhalten wird in dieser Saison. Und er war auch, und das ist also nicht dabei, sondern gar nicht im Kader, aber James Trafford ist die neue Nummer 1 bei Manchester City. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass Ederson sich demnächst noch einen neuen Verein suchen wird, weil das werden sie sich, glaube ich, nicht antun mit ihm dann als Nummer 2 oder 3. Bei Ortega gibt es ja auch noch Gerüchte, aber das kann man, glaube ich, auch schon mal festhalten. Gut, dann haben wir Manchester City auch hochgehoben. Also nur um das vielleicht nochmal festzusagen. Letztes Jahr, es hat uns einer geschrieben, ja, letztes Jahr habt ihr auch gesagt, dass Liverpool nicht Meister wird und jetzt auf einmal sind sie euer Meisterschaftsfavorit. Ja, das liegt daran, dass Liverpool letztes Jahr Meister geworden ist. Und wir haben auch letztes Jahr nie behauptet, dass Liverpool schlecht sei und nicht in der Nähe sein könnte, sondern wir haben gesagt, da müssen viele Dinge zusammenlaufen. Ich glaube sogar, ich habe es noch klarer formuliert und gesagt, sie sind den einen Sechser davon entfernt. Den haben sie dann ja gefunden in Ryan Gravenberch. Und City ist in dem Jahr für mich ähnlich wie Liverpool vergangene Saison. Auch das haben wir herausgearbeitet, wenn die Dinge, die sie gemacht haben, die ich alle nachvollziehen, klicken, wenn sie ihre berühmte alte Spielkontrolle zurückbekommen, das haben sie zu 100% getan gegen die Wolverhampton Wanderers, die haben die komplett dominiert. Dann können die logischerweise wieder mit reinrutschen. Das ist immer noch Manchester City und ich habe mich nicht geirrt, sondern Pep Guardiola ist weiterhin wahrscheinlich einer der besten drei Trainer ever. Und wahrscheinlich kann man sogar auf zwei verkürzen oder vielleicht sogar auf einen. Und wer bin ich, dass ich an Pep Guardiola zweifle? Aber es gab logischerweise ein paar Themen in der vergangenen Saison. Das möchte ich jetzt erstmal weiter abwarten. Also es soll jetzt keine Überreaktion sein, aber nur um das nochmal klarzuziehen, die Ausfahrt mehr bei Man City, weil ich mir im Nachhinein auch gedacht habe, vielleicht haben wir beide zu sehr als gegeben hingenommen, dass die ja sowieso immer, also solange Guardiola da an der Seitenlinie rumtanzt und leihen das haben wir vielleicht noch vergessen, auch und vielleicht gibt's da auch deshalb schon die Pressing-Fortschritte, keine Ahnung, werden die immer eine Möglichkeit bekommen, ein Herausforderer zu sein oder vielleicht sogar ein Mitfavorit. Ne? So. Dann haben wir Nottingham Forest, also wir sind am Sonntag angekommen, gegen Brentford, ein 3-1-Sieg. Das ging sehr, sehr schnell, ging super los. Erste Hälfte fantastisch. Morgan Gibbs-White ist hands down einer der Top 10 Premier League-Spieler. Da habe ich überhaupt gar keine Zweifel mehr dran. Sehr schade für Tottenham, dass sie ihn nicht bekommen haben. Chris Wood macht, was er immer macht, nämlich aus jeder Chance ein Tor. Brentford unter Keith Andrews, da haben wir uns ja gefragt, wie das aussehen würde bei einer zum Teil auch neu formierten Mannschaft. Der große Unterschied im Vergleich zu Thomas Frank, den man jetzt rausarbeiten kann, auch da lassen wir sie erstmal ein bisschen spielen, aber es scheint so, als würden die nicht mehr langschlagen wollen, sondern von hinten rausspielen und das ist bitterböse in die Hose gegangen. Das hat Nottingham schnell gecheckt, aggressiver gespielt als sonst und haben ihnen die Hosen runtergezogen. Also das hätte deutlich, deutlich höher ausgehen können als 3-1 oder auch nur 3-0. Das hätte auch ein 7-0 sein können, da wäre es auch in Ordnung gewesen. Also Brentford hat mir auch große Sorge bereitet, muss ich sagen. Haben ein bisschen was gemacht seither, werden wohl noch ein bisschen was machen, aber muss man auch so feststellen. Parallel habe ich gesehen den FC Chelsea gegen Crystal Palace, ein 0-0. Es war ein Nicht-Abschluss-Festival bei denen, also echt furchtbar, was die alle haben liegen gelassen. Es hätte auf der einen Seite einen Strafstoß geben müssen, es gab sogar Eberechi Freistoßtor und da gab es dann Foulspiel, ich glaube von Mark Gahey war es, das hätte ich gar nicht unbedingt so gepfiffen, kannst zwar verstehen, aber hätte ich gar nicht unbedingt so gepfiffen und so ist Chelsea dann mit einer Nullnummer hier davon gekommen, aber ich würde schon sagen, dass man Chelsea eine gewisse Müdigkeit angesehen hat, so würde ich es mal formulieren und Crystal Palace ist einfach das, was es ist. Super schwierig zumindest zu schlagen. Das ist dann positiv. Paar einzelne Spieler haben gute Impulse gebracht, finde ich, bei Chelsea. Das war ja auch so zu erwarten. Debütanten und so weiter. Crystal Palace haben wir schon kurz gesagt, mit Eberechi Eze, zwar in der Startformation, auch wenn das so nicht zu erwarten war. Insgesamt aber ein Spiel, das wahrscheinlich für Chelsea-Fans, insbesondere nach der Club-WM, leicht enttäuschend daherkam.
Ja, aber das ist halt momentan Palace, die sind momentan so, wie sie sind, das ist einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft und du wirst die nicht einfach so wegklatschen, das ist nun mal so und ich glaube, das wird das noch das ein oder andere Team erleben, das ist einfach Glasner Ball at its best momentan, dass sie einfach wissen, wie sie Gegner zu nehmen haben und wie Gegner eingestellt sind und wie sie sich dagegen einstellen müssen.
Mach noch ein Wort verlieren, aber den spricht man anders aus, habe ich schon gesehen. Nicht Estevao, sondern ich glaube irgendwie Esteo oder so. Der hatte 10 Minuten nach Einwechslung, da dachte ich, oh geil, das ist der Spieler, auf den wir uns alle freuen dürfen. Das wird auch weiterhin so sein. Den hat dann Crystal Palace relativ gut in den Griff gebracht. Ja, gut, geschenkt. Also nichts Schlimmes aus der Sicht von Chelsea, weder leistungstechnisch noch ergebnistechnisch von Crystal Palace. Ungefähr das, was man sich erwarten darf. Schwierig zu schlagen. Wenn es gut gelaufen wäre, hätten sie das Ding vielleicht sogar geholt. Dann wäre es halt Wahnsinn gewesen. Aber es ist auch ansonsten für beide, glaube ich, was, mit dem man ganz gut leben kann.
Ja.
Dann das letzte Spiel am Sonntag. Manchester United gegen Arsenal. Am Ende war es ein 1-0-Sieg für Arsenal. Ein Standardtor, was sonst bei Arsenal, und ansonsten nehme ich das mal vorweg, nicht sehr viel Positives, würde ich sagen.
Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich mag jetzt auch nicht anfangen, hier zu bashen oder sonst irgendetwas. Arsenal tut sich im Old Trafford immer schwer, das ist so. Aber also auf den ersten Blick sagen alle, Business as usual, 1-0 gewonnen und hahaha, United verliert das erste Spiel. Wenn du aber das Spiel gesehen hast, dann muss ich echt sagen, Arsenal hat irgendwie 30% Ballbesitz oder 35%, irgendwie sowas. Sie hatten weit weniger Torschüsse. Ja, sie haben das eine Ding gemacht. Jetzt kann man sagen, typisch Arteta, er spielt es dann runter und hat ja recht am Ende des Tages. Nur, ich will am ersten Spieltag ehrlich gesagt mehr sehen. Ich will, dass die am ersten Spieltag mir zeigen, warum sie gekommen sind und nicht jetzt schon anfangen so zu taktieren. Klar, werden alle sagen, das ist jetzt total naiv von mir und total dämlich oder so, aber ich habe das Potenzial dieser Mannschaft an diesem Tag nicht gesehen. Gyökeres ist, also bei allem Respekt, das war nicht gut. Ich hab's irgendwie, was war die Statistik? Ich glaube, er hat sich öfter in die Haare gefasst als den Ball am Fuß gehabt, und das ist, glaube ich, war sogar wirklich so. Das war gar nichts, diese eine Aktion, als er links draußen den Ball bekommt. Ich dachte mir, jetzt will ich mal sehen, was er macht, weil, dass er jetzt nicht der größte Techniker ist, das glaube ich, weiß jeder, dass er aber den Ball dann wirklich quasi offen nicht annehmen kann, nicht mitnehmen kann, sondern ihn sogar noch weglegt. Sowas habe ich noch nie erlebt. Also da ist eine Menge Luft nach oben. Ja, du hast gewonnen, aber also wenn ich nur so sag, wer hat mich mehr gepleased, war es Man United, weil Cunha zum Beispiel gezeigt hat, wo er richtig hingehen kann, wo es richtig hingehen kann für ihn. Bomo hat gezeigt, wo es hingehen kann. Ich verstehe, was sie vorhaben. Wenn Cesco dann noch bei 100% ist, irgendwann mal dazukommt, dann verstehe ich diesen Sturm. Bei United habe ich das große Problem im Tor, das ist einfach so, hat ein bisschen was von Real Madrid in den 90er Jahren, einfach nur drei Offensive holen und der Rest wird schon passen. Nein, Bayern Dier ist mit Sicherheit nicht der Torhüter für dich in dieser Saison, das musst du verstehen, je schneller du es verstehst, umso besser wird deine Saison werden. Onana ja sowieso, brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, wir müssen einfach hoffen, dass da jetzt einer eine Ablösesumme generiert und dass sie dann irgendjemanden holen können, aber das wird nicht die Lösung sein. Trotzdem war ich von United irgendwie mehr angetan, die haben mehr fürs Spiel getan als Arsenal. Saka war nicht zur Stelle, Rice war nicht zur Stelle. Das ist so, Zubimendi hat mir gefallen. Das war einer, der, von dem ich wirklich jetzt nach wie vor noch mehr überzeugt bin, weil der hat einfach seine Ruhe und sein Intellekt einfach auf die Premier League übertragen. Aber beim Rest war ich echt enttäuscht. Klar, du hast gewonnen, deswegen alles in Ordnung. Nimm das mit und bau weiter auf. Fehlen ja noch ein paar und so weiter und so fort. Alles okay. Aber ist schön anzusehen, war es mit Sicherheit nicht.
Also ich finde, dass man, also zum einen aus der Sicht Uniteds, richtig gute Leistung, trotz Niederlage was mich positiv stimmen würde. Aber und, zwei Sachen. Aber das ist natürlich das Spiel, was dieser Truppe am meisten entgegenkommt. Da waren sie eigentlich nie schlecht in den vergangenen Jahren. Gut, letztes Jahr waren sie eigentlich immer schlecht, aber da waren sie nie schlecht, wenn sie haben umschalten können. Wenn sie dem Gegner eine Art Chaos anhängen können und das ordentlich machen, das haben wir ja gesagt, darauf wird es hinauslaufen, wenn du mit Mbeumo und Cunha spielst, ist es logisch, dass es so kommt. Das haben sie hier, glaube ich, gut ausgespielt, haben Arsenal zu jeder Zeit die Spielkontrolle entzogen, haben denen ein richtig hässliches, chaotisches Spiel angehängt. Gut, sehr gut. Das passt gut aus der Sicht von Manchester United, aber es wird Spiele geben gegen andere Gegner, die einen ähnlichen Ansatz haben, da werden sie so nicht recht weiterkommen. Auch das wissen sie, auch deshalb ist zum Beispiel so jemand wie Cesco gekommen, etc. Aber ne, das ist das, worum es bei United gehen wird, dass sie auch in anderen Spielen dann besser sein müssen. Ich habe wieder gesehen, was wir wahrscheinlich alle zwischenzeitlich vergessen haben, wenn die Karten, die Sterne gut günstig stehen für United, dann können die an jedem Tag ein super schwieriger Gegner sein für jedes Team. Das habe ich wieder gesehen. Das ist gut. Jetzt müssen sie wieder nachweisen, dass sie es auch in einer Rainy Night in Stoke können. Ja. Und bei Arsenal war ich bei jedem einzelnen Spieler fast individuell enttäuscht, muss ich sagen. Das war von Saliba. Ich habe den selten so schlampig erlebt wie an dem Tag. Selbst Raya hat nicht so schnell weitergemacht, wie er hätte tun sollen. Ich, bei Subimendi, gut, das ist sein Premier League Debüt, alles in Ordnung, es wird halt ein bisschen dauern. Declan Rice habe ich wahrscheinlich noch nie so ein schwaches Spiel machen sehen. Ja, bei Dirk Ayers haben wir gesehen jetzt, okay, der wird einfach fußballerisch so seine Limits haben. Und selbst Saka, der macht ja nie ein schlechtes Spiel, war auch nix. Sagen wir mal ganz ehrlich. Das Gute aber bei Arsenal ist das. Sie haben das Spiel gewonnen. Das ist wahrscheinlich, egal. Wenn sie am Ende durchziehen sollten, dann fragt keiner mehr, wie der erste Spieltag war. Vielleicht werden wir es dann nochmal in der Randnotiz erwähnen, dass es nichts war, aber sie haben das Ding gewonnen. Das ist das einzig Gute an diesem Ding. Und wir haben nochmal gesehen, auch als Havertz reinkam, wurde es minimal besser. Auch das möchte ich nochmal festhalten. Auch darüber haben wir ja gesprochen. Es geht ja darum, diverse Möglichkeiten zu haben. Die hat Mikel Arteta jetzt, aber der wird aber super unhappy sein mit dem, was da passiert ist. Und ich kann es verstehen, das war keine gute Leistung und es war eine ordentliche von United. Vielleicht sogar eine richtig gute, weiß ich gar nicht. Und wenn du das Spiel noch 10-mal spielst, dann geht's nicht 10-mal so aus. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Trotzdem muss man halt sagen, das ist ja das, was wir immer fordern, Arsenal muss auch mal dreckig gewinnen, das haben sie getan.
Genau.
Gegen im Old Trafford bei Man United zum Auftakt ist auch jetzt nicht so sonderlich einfach, deswegen glaube ich, vielleicht ist es, also kann man jetzt, die Lesart ist dann jedem selbst überlassen, manche werden sagen, ja, war doch cool, haben gewonnen, solche Spiele hätte man in der letzten Saison wahrscheinlich nicht gezogen, jetzt zieht man sie, super, in der letzten Saison hätte man wahrscheinlich dann eine rote Karte gesehen oder sonst irgendwas, jetzt hat man es gewonnen, passt doch. Oder man kann halt sagen, die Leistung war noch nicht so toll, wobei an der Leistung kannst du halt arbeiten, am Ergebnis im Nachhinein nicht mehr. Deswegen glaube ich, alles in Ordnung soweit, aber schön anzusehen war es jetzt nicht und ich habe mir halt schon erwartet, mit den Spielern, die da sind und so, dass einfach ein bisschen mehr geht und dass man United, die man ja auch nicht so richtig einschätzen konnte, dass man die ein bisschen mehr beschäftigen will auch, weil das ist das, was ich nicht gesehen habe. Dieser Wille, jetzt irgendwie die zu knacken, das habe ich jetzt nicht so gesehen. Es war bei allen so, die wirkte so, als wären die halt noch Ende Vorbereitung. So die richtige Spritzigkeit ist noch nicht da. Vielleicht kommt das dann noch. Aber ja, das muss in den nächsten Wochen besser werden.
100%. Und einen haben wir dann noch. Das hast du ja auch gemacht. Du hast den Spieltag abgeschlossen mit Leeds United. Auch da Aufsteigersieg. 1-0 gegen den FC Everton. Ich habe leider erst geschafft, es war mit der Bettgesituation nicht anders drin, ab der ca. 70. oder so zu sehen. Aber immerhin, ein paar erste Eindrücke habe ich auch, aber macht jetzt keinen Sinn, wenn ich die erzähle, sondern solltest du tun.
Ja, erste Hälfte war Leeds herausragend, muss man wirklich sagen. Die haben wirklich gespielt und gespielt und gespielt. Everton hatte keine einzige Torchance. Der erste Abschluss, glaube ich, war 54. Minute von Idrissa Gana-Gueye. Er hat das irgendwie aus 35 Metern oder sowas, war gar nichts. Also wirklich, Everton war in der ersten Hälfte, stand nur im Weg, mehr nicht. Immerhin, aber mehr nicht. Leeds hat sich aber auch, und das ist dann das Problem, was ich habe, und das ist das, was Daniel Farke auch gesagt hat, sie haben einfach zu wenig Qualität, dann vorne in den Strafraum reinzukommen. Dan James ist genauso wie Nyonto natürlich beweglich und schnell, aber er ist einfach zu klein, nicht wuchtig genug, um da wirklich reinzugehen. Das ist okay, aber da werden sie doch was tun müssen. Was man hört, soll Oka vorkommen. Also zum Beispiel, deswegen, da muss noch was passieren. Aber die erste Hälfte war auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht, Leeds zuzusehen. Es war halt einfach nicht effizient. Sie kamen nicht wirklich zu Abschlüssen, die wirklich es wert gewesen wären, ein Tor nach sich zu ziehen. Im zweiten Abschnitt war Everton dann ausgeglichen eigentlich, also war ungefähr auf Augenhöhe und dann halt die Handsituation am Schluss. Aber ja, insgesamt ein toller Sieg für Leeds, muss ich echt sagen. Die haben sich's verdient über die Spiele hinweg. Das war einfach mit Abstand die bessere Mannschaft. Everton hat mir gar nichts geboten. Es war nicht einmal dieses wuchtige David Moyes-Momentum zu sehen. Und wenn es auch bloß 3 oder 4 Mal gewesen wäre pro Spiel, das war nicht zu sehen, sondern es war einfach kein gutes Fußballspiel von Everton. Eine Chance hatten sie von Alcaraz, die so, ja, mehr oder minder glücklich war, dass sie da sich durchkombinieren konnten. Aber ansonsten war überhaupt nichts zu sehen, was mir irgendwie bei Everton Spaß gemacht hat. Ja, die haben natürlich viele Verletzte. Garner musste Linksverteidiger spielen, das ist natürlich nicht seine Position. Grealish war noch nicht bei 100%, kam erst in der 71. glaube ich. Dementsprechend ist jetzt noch nicht so, ist auch da noch nichts vorbei, was die Saison betrifft. Aber ich muss sagen, Leeds hat mir echt Spaß gemacht und wirkte sehr, sehr energetisch. Das, was ja immer dann so gesagt worden ist, die Farke-Teams wären zu soft und würden nur Fußball spielen. Das habe ich nicht gesehen. Da wurde schon draufgegangen und zwar ordentlich und haben sich die Bälle gleich zurückerobert. Sie müssen einfach halt noch schlagkräftiger werden im Abschluss und was es in der Box betrifft. Und dann ist das, glaube ich, dann kann das was geben diese Saison.
So, dann sind wir fast on point, nicht ganz on point, aber fast on point fertig geworden mit dieser Folge. Ich würde mal tippen, da müssen wir jetzt noch nicht unbedingt die Saisonvorschau overrulen, was das Ganze so betrifft. Wir haben die Transfers gehabt, wir haben über jedes Team hoffentlich noch ein weiteres Mal verloren. Es geht munter weiter am Wochenende. Müssen wir vielleicht auch nochmal drauf schauen, wenn du es vorrätig hast zumindest. Ich weiß es nämlich noch gar nicht.
Ich habe gleich zwei Spiele. Ich habe zwei Spiele, auf jeden Fall mal Tottenham gegen City und Arsenal gegen Leeds. Welches jetzt 13:30 ist und 18:30 ist, das weiß ich nicht genau. Aber ich bin gefragt worden, ob ich nicht zwei Spiele machen kann. Das heißt, die Goal Rush mache ich nicht, aber die beiden Spiele rundherum, die mache ich 13:30 und 18:30.
Ich bin am Samstag bei Brentford gegen Villa. Keith Andrews Entlassung, habt ihr ja zuerst gehört? Nee, Quatsch. Und dann am Sonntag bei Everton gegen Brighton und kümmere mich dann noch um das Match of the Week in der Zusammenfassung. Also auch da ganz schön was los am Wochenende. Ich würde sagen, schön, dass wir zurück sind. Schön, dass die Premier League in allererster Linie zurück ist, weil ohne Premier League wären wir auch nicht zurück. Hat mir Spaß gemacht am ersten Spieltag. Ich glaube, ist es insgesamt fast sogar besser losgegangen, als ich es mir potenziell erwünscht habe. Ja, und jetzt müssen wir schauen, wie schnell wir klarkommen. Aber für heute reiten wir in den Sonnenuntergang.
So sieht's aus. Vielen Dank für euren Support. Gerne wieder, ich sag's euch nochmal, ihr macht das jetzt eh schon immer mehr. Wenn wir Spiele haben, gerne Foto machen, Story machen, teilen. Wir teilen es dann auch, dann seid ihr in unseren Profilen drinnen. Und freuen uns jedes Mal, wenn ihr uns schreibt. Ich glaube, gestern auch wieder sehr, sehr viele Zuschriften. Dass ihr es angeschaut habt, dass ihr euch gefreut habt, dass ihr uns wieder hört und so weiter und so fort. Deswegen vielen, vielen Dank. Gerne bewerten überall, wisst ihr auch. Und dann bleibt mir nur das obligatorische Cheers, das kennt ihr. Ciao, ciao.